Wie gesagt, wir sind zum zweiten Mal da, ich glaube vor 3 Jahren. Um diese Zeit, 2009, muss es gewesen sein. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, da war ich schon mal bei euch und wir wohnen in Darmstadt. Ich habe einen Minitext aus der Bibel heute mit euch vor zu betrachten. Aus der Passionsgeschichte bietet sich ja an, so eine Woche vor Ostern, und zwar aus Matthäus, Kapitel 26, die Verse 14 und 15. Matthäus 26, 14 und 15. Daraufhin ging einer von den Zwölfen, namens Judas Ischariot, zu den hohen Priestern und sagte: Was sollt ihr mir geben, dass ich ihn euch in die Hände liefere? Da zahlten sie ihm 30 Silberstücke aus. Von da an suchte er nach einer guten Gelegenheit, um ihn zu verraten. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, alles hat seinen Preis. Und in der Regel stimmt das auch. Die meisten Dinge haben einen festen Preis, der für alle gilt, obwohl heute kann man ja handeln. Ne? Macht bloß keiner, aber also bei vielen Dingen kann man auch falschen. Aber noch ist es so, dass auch bei vielen Dingen so ein Preis gilt. Jeder, der im Laden um die Ecke einkaufen geht, der muss für die dort angebotenen Waren den gleichen Preis bezahlen. Also eine Flasche Bier kostet 80 Cent. Ein Brötchen zwischen 20 und 50, je nachdem, welche Körner man noch drauf haben will. Die Tageszeitung 1,20 Euro vielleicht. An der Tankstelle zahlst du für 1 Liter Diesel heute 1,55. Mehr noch, ja, also das war der aktuelle Preis, den ich hier gefunden hatte. Diesel, super, noch mehr, ne? Und für einen Mittelklassewagen musst du, naja, ich sag mal, so um die 20.000 Euro hinblättern. Und dann gibt es Dinge, die haben einen Liebhaberpreis. Ja, also für ein Gemälde von Picasso, du zahlst du vielleicht so 500.000. Obwohl, ich habe im Internet gefunden, der Weltrekord für ein Picasso-Bild war 2010 82 Millionen. Die anderen, also solche Kunstbanausen wie ich, die würden so sagen, also für so einen Unsinn, für so ein Geschmiere, das würdest du dir nicht hinhängen, auch wenn es geschenkt wäre. Obwohl ich sagen muss, das ist vielleicht heute dann eine Geldanlage. Vielleicht würde ich es mir ja dann doch überlegen. Ja. Besondere Antiquitäten sind heiß begehrt. Oder seltene Briefmarken. Ich weiß nicht, ob man heute noch Briefmarken sammelt, die einem so noch in der Sammlung fehlen. Dafür sind die Leute schon mal bereit, tiefer in die Tasche zu greifen. Und nun fragst du vielleicht, na, was hat das denn jetzt mit dem Evangelium zu tun, dass du heute predigen sollst? Nun, ich sage, nicht nur Materielle haben einen Liebhaberpreis, sondern auch der Herr Jesus Christus. Und davon spricht dieser kurze Text, den ich gelesen habe. Er stellt die Frage, was ist Jesus wert? Also schauen wir zunächst mal hin, was Judas darauf antwortet. Der Hohe Rat, die oberste jüdische Behörde, ist in großer Verlegenheit. Schon seit langem hat man beschlossen, Jesus zu töten. Aber man hat Angst vor dem Volk. Man fürchtet Tumulte und Aufruhr. Vielleicht käme es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Denn Jesus ist bei vielen Bürgern beliebt und angesehen. Erst vor wenigen Tagen, das ist eigentlich heute, Palmsonntag, haben die Leute ihn ganz begeistert in Jerusalem empfangen. Sie haben ihn bejubelt, sie haben ihn wie einen Helden gefeiert, als er in der Stadt eintraf. Aber Jesus mitten auf der Straße verhaften, das ist nicht so ganz klug. Da würden viele dagegen protestieren. Und nun fragen sich die jüdischen Beamten, wie können wir Jesus unauffällig festnehmen? Wie kriegen wir ihn so zu fassen, dass niemand das groß bemerkt? Und während sie noch heftig darüber diskutieren und niemand einen Rat weiß, kommt einer daher und ruft: Ein Anhänger von diesem Jesus will den Hohenpriester sprechen. Und bei dem, was nun folgt, geht es ziemlich nüchtern zu. Judas stellt sich mitten in den Saal und er ruft: Ich bin bereit, euch Jesus in die Hände zu liefern. Was zahlt ihr? Geht so cool zu wie in einem Fernsehkrimi, wo ein Informant, ein V-Mann, einem Kommissar den Namen eines Mörders verrät, wenn der ihm ein paar Scheine hinblättert. Auch Judas macht nicht viele Worte. Er kommt gleich zur Sache. Hier geht schließlich um ein knallhartes Geschäft. Da kann man sich keine Gefühle erlauben. Judas fragt, was zahlt ihr, wenn ich ihn euch verrate? Ob man in diesem Moment wohl im Himmel den Atem angehalten hat? Ich denke nicht, im Himmel war der Preis schon lange bekannt. Denn der Prophet Sacharja, der fast 550 Jahre vorher gelebt hat, der hat damals ein seltsames Wort gesagt. In Sacharja 11 lesen wir das. Wir lesen von einem großen Hirten, der von Gott den Auftrag erhält, seine Schafherde zu hüten. Der Hirte ist natürlich ein Bild für einen Leiter, der das Volk Israel führt. Nun aber machen die Leute dem Leiter das Leben sehr schwer. Er hat bald keine Lust mehr, er ist frustriert, immer nur der Prügelknabe für die Leute zu sein. Und er schmeißt schließlich seinen Job hin. Am Schluss bittet er die Leute, ihm doch wenigstens für die geleistete Arbeit einen Lohn auszuzahlen. Ein Ehrensold, so ähnlich ist das vielleicht, ja? Ja? Wenn es euch recht ist, dann gebt mir einen Lohn für die geleistete Arbeit. Was tun die Leute? Sie zahlen ihm einen Lohn, aber eine ganz erbärmliche Summe, 30 Silberstücke. Und genau das ist der Preis, auf den sich Judas und der Hohe Rat einigen, obwohl die vermutlich nicht an diese alte Bibelstelle gedacht haben. Aber merken wir, bei diesem alten Propheten Sacharja schon wird dieser Preis vorhergesagt. Jesus selbst hat sich später als der gute Hirte seiner Schafe, seines Volkes bezeichnet. Aber das Volk Israel hat ihn nicht akzeptiert, es hat ihn verworfen. Und schließlich hat der Hirte sein Leben gelassen für die Schafe, für 30 Silberstücke. Das sind 43 Euro. Was ist Jesus wert? So haben wir gefragt. Judas antwortet 43 Euro. Ist das viel oder ist das wenig? Was meint ihr? Hä? Kommt ganz drauf an, von welchem Standpunkt man das aus betrachtet. Wenn wir die heutigen Maßstäbe zugrunde legen, dann müssen wir sagen, naja, 43 Euro ist nicht gerade viel, ist fast ein Spottpreis. Im Alten Testament gibt es noch eine Bibelstelle, die uns deutlich macht, wie gering diese Summe ist. Gott hat seinem Volk ja neben den 10 Geboten noch andere Vorschriften gegeben und da gab es folgende. Wenn ein Ochse auf der Weide unglücklicherweise den Sklaven eines Bauern, der da rumsprang, tötete, dann musste der Besitzer des Ochsen dem anderen, dem Besitzer der Sklaven, eine Entschädigung zahlen. Ja? Wir können das nachlesen in 2. Mose 21, Vers 32. 30 Silberstücke, das war im Alten Testament der Preis für einen Sklaven. Eine lächerliche, eine unbedeutende, eine nicht nennenswerte Summe. Erstaunlich, dass Judas hier seinen Herrn für die paar Euro preisgibt, dass er nicht mehr rausgeschlagen hat, nicht? Judas, der doch immer so gierig nach Geld war. Und wenn wir dabei gewesen wären, hätten wir Judas vermutlich gefragt, Judas, ist dir Jesus nicht mehr wert? Für die paar Euro lieferst du ihn ans Messer? Judas, hast du alles vergessen, was du mit Jesus erlebt hast? 3 Jahre warst du mit ihm unterwegs und jetzt ist er dir nicht mehr wert als 30 Silberstücke? Wie kann man nur so handeln? Ist doch nicht zu fassen, da kann man doch nur den Kopf schütteln. Vielleicht ist uns das Verhalten des Judas hier unbegreiflich, aber leider kommt sowas gar nicht so selten vor. Da fängt einer ganz begeistert mit Jesus an. Und er erlebt Jesus auf wunderbare Weise. Sofort ist er Feuer und Flamme. Aber dann kommt der Alltag. Das Leben normalisiert sich. Mit der Zeit merkt der neue Christ, aha, das Leben mit Jesus ist nicht nur Honigschlecken. Es gibt auch Höhen und Tiefen. Und manchmal ist es richtig beschwerlich, Jesus nachzufolgen. Und dann flaut die Begeisterung so ab. Er hat sich das doch alles so ganz anders vorgestellt. Nicht so eng, nicht so schwierig, nicht so mühsam. Und die Beziehung zu Jesus kühlt ab. Ja, man bekennt sich noch zu Jesus, aber eigentlich ist man nicht mehr als nur so ein Mitläufer. Es ist keine Begeisterung mehr da, keine Leidenschaft, keine Hingabe. Und dann kommt man irgendwann vielleicht sogar an den Punkt, wo man sagt, na ja, also, ich habe keine Lust mehr. Jesus kann mir den Buckel runterrutschen. Ich kenne einige, die so endgültig dann auch so einen Schlussstrich gezogen haben. Sie haben ganz eifrig mal mit Jesus angefangen, aber interessanterweise nach 2 oder 3 Jahren waren sie weg vom Fenster. Weg von Jesus, weg vom Glauben, weg von der Gemeinde. Als Studenten, das ist ja schon ein bisschen her, haben wir mal eine Umfrage im Bund durchgeführt und wir wollten wissen, warum verlassen oder wann verlassen Mitglieder unsere Gemeinden? Wie lange bleiben sie uns erhalten? Wie lange bleiben getaufte, neubekehrte, getaufte Christen in unseren Gemeinden? Und das Ergebnis war traurig. In kleinen Gemeinden traten 50% der Neubekehrten in den ersten 5 Jahren wieder aus. Also die Hälfte in den ersten 5 Jahren. In Bayern sah das noch düsterer aus. Da waren es 30% innerhalb der ersten 2 Jahre. Das finde ich ziemlich alarmierend. Ich glaube, wenn wir die Umfrage heute noch mal wiederholen würden, das wäre vielleicht sogar noch alarmierender. Ja, weil da heute ist man da noch weniger festgelegt. Nun kann man diskutieren, warum das so ist. Aber ist ja auch nicht unser Thema und nicht alle, die dann da ausgetreten sind, sind ja auch wieder verloren, nicht? Aber es ist eine interessante Feststellung, eine interessante Beobachtung. Ich will damit nur sagen, es gibt eine Reihe von Leuten, die haben gut mit Jesus angefangen, begeistert mit Jesus angefangen, aber die haben nicht durchgehalten. Und so einer ist auch Judas, leider. Interessant ist ja auch, dass er nur 3 Jahre bei Jesus blieb, ne? Und dann ist Jesus für ihn fast nichts mehr wert. Gerade mal 43 Euro. Nun könnte ja auch jemand sagen, na ja, immerhin 43 Euro ist doch wenigstens was, ne? Stimmt ja auch wieder. Wenn man mal daran denkt, dass der übliche Tageslohn eines einfachen Arbeiters zur Zeit Jesu etwa 36 Cent betrug. Also da musste so ein Tagelöhner schon mal 120 Tage für arbeiten. Ja? Das war dann schon viel. Und wenn ich heute Menschen ansehe, dann finde ich sogar, das ist viel, sehr viel. Denn die meisten Menschen geben Jesus her, ohne was dafür zu verlangen. Sie geben ihn umsonst ab. Sie werfen ihn weg, wie so den Stiefel eines Großvaters, der dann dem Enkel nicht mehr passt. Ja? Dem Judas ist Jesus immerhin noch 43 Euro wert. Vielleicht sogar noch was mehr, denn die Geschichte geht ja noch weiter. Jesus wird unauffällig verhaftet. Der Hohe Rat kann mit ihm verfahren, wie er will. Jesus wird zum Tod verurteilt. Als Judas das hört, da kommt er zu sich und er merkt, was er angerichtet hat. Er rennt mit dem Beutel, aus dem er noch kein Silberstück genommen hat, zurück zum Hohenpriester. Ich habe einen Unschuldigen verraten. Hier, nimm das Geld zurück. Ich will's nicht mehr haben. Und das von Judas, der am Geld klebte. Eine seltsame Geldgeschichte. Es gibt ja ein Sprichwort, das heißt, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Aber Judas hätte das in dem Augenblick nicht so gesehen. Der hätte aber vermutlich leidenschaftlich widersprochen. Geld beruhigt, dass ich nicht lache. Das brennt mir unter den Fingern wie Feuer. An diesem Geld klebt Blut dran. Ob nicht manch einer unter uns Geld hat, das ihm wie Feuer unter den Nägeln brennt? Ich will nun hier nicht viel über Geld reden, obwohl Jesus das hier getan hat. Ja, manchmal viel mehr als über andere Dinge, die auch wichtig sind. Aber nur das eine, wer Jesus von ganzem Herzen liebt, der wird nicht froh und glücklich, wenn er auf unehrliche Weise Geld gemacht hat. Da wird das Gewissen schlagen. Auch wenn es sich nur um 30 Cent handelt, die die Kassiererin am Supermarkt zu viel rausgegeben hat. Geld, das du illegal verdienst oder ob durch eine frisierte Einkommensteuererklärung oder durch Schwarzarbeit am Wochenende, das bringt keinen Segen. Judas jedenfalls hat hier immerhin noch ein sensibles Gewissen. Das ist ihm eigentlich hoch anzurechnen. Er merkt, er hat was falsch gemacht. Und er bereut das. Ach, wie dumm ist er gewesen, sich auf so einen Kuhhandel einzulassen. Vielleicht lässt sich ja das Schlimmste noch verhüten. Vielleicht lässt sich die Sache noch rückgängig machen. Der hohe Priester nimmt das Geld zurück und er lässt Jesus dafür in Ruhe. Und keiner muss davon groß was bemerkt haben. Ein guter Plan. Aber Judas täuscht sich. Es kommt anders, als er denkt. Der Hohepriester handelt nämlich nicht so. Der ist kalt, der ist abweisend. Was interessiert ihn denn dieser verzweifelte Mann da? Er zuckt nur die Achsel und sagt, ich kann dir nicht helfen. Das Geld nehme ich nicht zurück. Geschäft ist schließlich Geschäft. Vorbei. Vorbei. Für Judas bricht die Welt zusammen. Nichts ist mehr zu machen. Er schmeißt den Beutel zornig in den Tempel, rennt in die dunkle Nacht hinaus und erhängt sich. Eine ganz düstere Stunde, als er sich an diesem Baum aufhängt. Und wenn wir jetzt gefragt hätten, so, wenn wir ihm nochmal so in dieser dunklen Stunde begegnet wären, Judas, was ist Jesus dir wert? Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, alles ist er wert. Alles ist er wert, aber für mich ist jetzt alles zu spät. So endet sein Leben. Eine traurige Geschichte. Wäre Judas noch zu retten gewesen? Was meint ihr? Ich denke schon. Wenn er zu Jesus hingelaufen wäre, wenn er ihm um Verzeihung gebeten hätte. Jesus hätte ihm bestimmt vergeben. Der hat doch auch dem Verbrecher am Kreuz vergeben. Ja, und der konnte noch nicht mal seine Sünden bekennen. Nein, nein, die Sünde des Judas war nicht so groß, dass Jesus sie hätte nicht vergeben können. Der hätte es gewiss getan, aber Judas hat es versäumt, zu Jesus hinzugehen. Vielleicht hat er sich geschämt. Vielleicht hat er sich nicht getraut. Vielleicht hat er auch nicht glauben können, dass Jesus ihm vergibt. Wir wissen es nicht. Was es auch sein mag, er verpasst die Chance zu einem neuen Anfang. Er rennt hinaus in die dunkle Nacht, weg von Jesus, der von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht tappen in der Dunkelheit, in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Aber Judas bleibt in der Dunkelheit, einsam, verzweifelt und verloren. Nun zu der Frage, was sagen wir dazu? Was ist Jesus wert? Wir haben gemerkt, es gibt so keinen Standardpreis. Jeder von uns muss sich selber darüber klar werden, was ist Jesus mir wert? Und ehe du darauf antwortest, möchte ich dir nochmal deutlich machen, wer dieser Jesus ist, um den es hier geht. Er ist der, der aus der ewigen Welt Gottes zu uns kam. Er, der Sohn Gottes, der alle Privilegien, alle Vorrechte im Himmel aufgegeben hat und ist ein einfacher Mensch geworden. Er ist der, der sich ans Kreuz schlagen ließ, um für unsere Sünden das schreckliche Gericht Gottes auf sich zu nehmen. Er ist der, den der Tod nicht bezwingen konnte und der darum am dritten Tag aus dem Grab auferstand. Er ist der Einzige, der Schuld vergeben kann. Er ist der Einzige, der uns mit Gott versöhnt. Er ist der, der uns den Frieden gebracht hat. Der uns Freude gibt, der uns Kraft gibt, die wir brauchen, um durchzuhalten. Er ist der König, der die Welt richten und eine neue Welt schaffen wird. Frage dich nochmal, was ist mir Jesus wert? Ich kann dir die Antwort nicht abnehmen. Du musst sie für dich beantworten. Ich kann dir nur erzählen von ein paar Leuten, für die Jesus mehr wert war als nur 43 Euro. Da erzählt die Bibel von zwei Fischern, die heißen Petrus und Andreas, die sind gerade dabei, ihre Netze zu flicken. Und Jesus steht am Ufer und sagt, kommt mit mir, folgt mir nach. Und sie lassen alle stehen und liegen und folgen Jesus nach. Jesus ist ihnen mehr wert als ihr Beruf und ihr gesichertes Einkommen. Das ist eine junge Frau, die kratzt ihr ganzes erspartes Geld zusammen und kauft sich ein teures Parfum. Und dann rennt sie zu Jesus und sie zerbricht die Flasche und sie schüttet alles über seinen Kopf aus. Jesus ist ihr mehr wert als ihr ganzes erspartes Geld, als die teuersten Kosmetika, die eine Frau schön und attraktiv machen. Und ihr kennt Maria und Martha. Die wohnen in Bethanien. Eines Tages kommt Jesus zu Besuch. Die Martha hat in diesem Moment keine Zeit für Jesus. Sie muss in der Küche arbeiten. Aber Maria nimmt sich Zeit und sie unterhält sich mit Jesus im Wohnzimmer. Maria ist Jesus in diesem Moment mehr wert als die Hausarbeit, als Kochen, als Putzen und Wäschewaschen. Oder da ist ein junger Mann namens Stephanus, der ist ganz begeistert von Jesus und er kann nicht schweigen von ihm. Aber eines Tages gibt es einen großen Tumult, da sind Schlägertypen unterwegs und sie sagen, jetzt machst du Schluss mit Jesus oder wir steinigen dich. Und Stephanus erklärt, Jesus ist mir mehr wert als mein Leben. Und als er das sagt, schlagen die Steine auf ihn drauf. Und dann muss ich nochmal von Paulus reden. Als Jesus ihm begegnet, steht er vor der Frage, ob er seine großartige Karriere aufgeben will. Und er tut das tatsächlich. Jesus ist ihm mehr wert als Karriere, als Doktortitel, als seine angesehene Position. Ja, auch bei ihm sogar mehr als sein Leben. Auch Paulus erlebt furchtbare Folterungen, Verfolgungen, aber doch seltsamerweise beklagt er sich darüber nicht, er jammert darüber nicht, er wirft Gott nicht den Verlust vor, dass er dieses angenehme Leben da versäumt hat. Aber etwas anderes aufzugeben fällt ihm noch schwerer. Bisher hat er sich abgemüht, vor Gott tadellos dazustehen. Er hat versucht, die Gebote Gottes einzuhalten. Er wollte durch sein frommes Leben und durch religiöse Übungen Gott imponieren. Und er fand sich wirklich toll und gut. Er fühlte sich als toller Kerl, an dem Gott bestimmt nichts auszusetzen hatte. Aber dann begegnet ihm Jesus. Und wenn er jetzt diesen Jesus annimmt, dann muss er alles, was er bisher erreicht hat, aufgeben. Er muss sich vor Jesus beugen und sich als Sünder bekennen. Er muss die Gnade und Vergebung Jesu annehmen. Er muss zugeben, dass er Vergebung nötig hat. Dass ihn allein die Gnade Gottes rettet und nicht diese frommen Leistungen, die er bis jetzt so mühevoll errungen hat. Wie entscheidet sich Paulus? Im Philipperbrief lesen wir das. Ich habe meine eigene Gerechtigkeit als Dreck betrachtet, um die Gerechtigkeit Jesu zu bekommen. Das heißt, Jesus ist ihm mehr wert als seine eigene Gerechtigkeit vor Gott. Diese Beispiele aus der Bibel zeigen, wie unheimlich viel wert diesen Leuten Jesus gewesen ist, was sie um Jesu Willen aufgegeben haben. Und auch heute gibt es unzählige Beispiele von Männern und Frauen, die für Jesus sogar ihr Leben aufs Spiel setzen. Ich denke zum Beispiel an Dietrich Bonhoeffer, ein mutiger Mann, der von Anfang an Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet hat, als die evangelische Kirche im Dritten Reich immer mehr vom nationalsozialistischen Gedankengut unterwandert wird. Da gründet Bonhoeffer mit anderen Pfarrern die Bekennende Kirche. Unermüdlich kämpft er gegen die antichristlichen Parolen und die barbarischen Methoden der nationalsozialistischen Diktatur. Während des Krieges gehört Bonhoeffer zu dem Kreis der aktiven Verschwörer, die Hitler entmachten wollen. Als das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 scheitert, wird auch Dietrich Bonhoeffer wenig später verhaftet. Er kommt in das Konzentrationslager Buchenwald und wird schließlich wenige Wochen vor dem Ende des Krieges in Flossenbürg hingerichtet. Für ihn war Jesus mehr wert als sein eigenes Leben. Für Jesus und die Wahrheit hat er alles, wirklich alles, drangegeben. Hatte noch eine Verlobte, eine Braut, hat im Gefängnis noch sehr viele Briefe an sie geschrieben. Auch das hat er aufgegeben. Dietrich Bonhoeffer. Wenn man solche Geschichten dann hört oder liest, dann sind die Dinge, auf die wir verzichten, manchmal ja Kleinigkeiten, ja. Obwohl auch Lappalien können einem wichtig werden. Ich schaue mir seit jeher gerne im Fernsehen Fußballspiele an. Und als Jugendlicher fieberte ich leidenschaftlich mit und ich brannte richtig auf die nächste Übertragung, vor allen Dingen, wenn meine Lieblingsmannschaft im Europapokal spielte. Nur ein Problem gab es. Die spannendsten Spiele fanden fast immer am Mittwochabend statt. Was war noch am Mittwochabend? Ja, natürlich die Bibelstunde. Und da ging ich selbstverständlich mit den Eltern hin, übrigens in der damaligen Zeit auch viele meiner Freunde aus der Jugendgruppe. Wir waren auch als Jugendgruppe in der Bibelstunde gut vertreten. Mit 14 Jahren habe ich mich zu Jesus bekehrt. Und es war klar, dass ich Jesus glühend und eifrig dienen wollte. Und der Besuch der Bibelstunde war da ganz normal. Und selbstverständlich übrigens habe ich mich nach einer Bibelstunde bekehrt. Interessant, ne? Ja. So viel zum Thema Bibelstunde. Aber ich war damals in der Zwickmühle. Zu gerne hätte ich doch das Fußballspiel angeguckt. Aber ich wollte auch nicht die Bibelstunde verpassen oder mir da eine Blöße geben. Das ist eine schwere Entscheidung. Meistens fiel sie zugunsten der Gemeinde aus. Der Verzicht war hart, denn wir hatten auch da noch keinen Videorekorder. Aber trotzdem war es mir so viel wert, dass ich auf das Fußballspiel verzichtete. Nun muss ich zugeben, der Herr meinte es auch da oftmals gnädig mit mir. Die zweite Halbzeit konnte ich meistens nicht dann noch sehen, obwohl die spannendsten Tore sind dann schon gefallen. Aber wir wohnten damals auch direkt neben dem Gemeindesaal und dann war ich nach dem Schlusslied auch sehr schnell verschwunden. Und nun, was ist dir Jesus wert? Wende nicht ein. Das waren damals alle große Apostel, das waren große Männer und Frauen, oder Pastor und so. Ich sage, es gab noch unzählige solcher Leute, Leute wie dir und ich, schlichte, namenlose Menschen, denen Jesus mehr wert war als Besitz, als Ehre und alles andere und als das Leben. Was ist er dir wert? Was bist du bereit für Jesus zu geben? Was willst du für Jesus loslassen? Es geht hier einfach um die Frage, ist Jesus dir wichtiger und wertvoller als alles andere in der Welt? Wenn du ja sagst, dann mach nicht nur schöne Worte, dann zeig das auch in deiner Lebensweise. Wir leben in der Passionszeit. Für viele auch eine Fastenzeit. Da verzichten sie auf bestimmte Dinge. Die einen essen eine Zeit lang gar nichts oder nur bestimmte Speisen. Die anderen trinken keinen Alkohol, rauchen nicht, lassen das mit den Süßigkeiten oder schauen kein Fernsehen. Schwieriger wird es für manche, wenn sie 7 Wochen ihr Handy oder das Internet abschalten sollen. Geht das überhaupt? Das kostet viel Mühe. Das ist eine gewaltige Anstrengung. Viele halten das nicht aus und viele halten das nicht durch. So weit, so gut. Aber nun ist es mit dem Fasten nicht getan. Ursprünglich hatte diese Zeit nämlich einen Sinn. Ja, sie sollte nämlich dazu dienen, diese Zeit, die man durch den Verzicht gewonnen hat, mit frommen Gedanken, Übungen und Gebeten zu füllen. Das heißt, wenn du also eine Stunde weniger fernsiehst, nicht einfach herumlungern, sondern vielleicht einen Abschnitt aus der Bibel lesen, darüber meditieren. Diese gewonnene Zeit also für Jesus einsetzen. Das ist der Sinn. Einfach zeigen, dass er dir jetzt wertvoller ist als Surfen im Internet oder die Shoppingtour in der Fußgängerzone. Jeder hat ja so seine Vorlieben. Da gibt es keine festen, starren Regeln. Das muss jeder für sich beantworten. Du wirst schon wissen, ja, was dir besonders große Mühe macht, zu verzichten. Aber vielleicht ist es dann mal dran, das mal zu zeigen, dass gerade die Dinge es sind, auf die du verzichten kannst. Was sagt Jesus dazu? Er sagt kein Wort dazu. Er hat es damals nicht gesagt, als er für 43 Euro verschleudert wurde. Er wartet heute schweigend ab, was er dir wert ist. Aber irgendwann musst du auf diese Frage eine Antwort geben. Jesus wartet auf deine Antwort. Nein, dazu sagt er nichts. Er sagt uns etwas anderes in dieser Sache. Und auch da sind wir in den Liedern vor der Predigt schon darauf hingewiesen worden. Er sagt, ich will dir zeigen, was du mir wert bist. Er zeigt uns, wie viel wir ihm wert sind. Wir sind ihm so viel wert, dass er sein wundervolles, reiches, gesegnetes Leben hingibt in den Tod am Kreuz. Während Judas seinen Herrn für 43 Euro verkauft, macht Jesus eine andere Rechnung auf und die sieht so aus. Ich bezahle für den elendsten Sünder, ich bezahle für den stolzesten Ungläubigen und den verbohrtesten Selbstgerechten den größten Preis. Jesus verliert sein Leben, um uns alle zu retten. Jeden einzelnen von uns, dich und mich. Und er macht keinen Unterschied. Die einen sind ihm nicht wertvoller als die anderen. Jeder Mensch, der jemals auf der Welt gelebt hat und heute noch lebt, der ist ihm gleichermaßen wertvoll. So wertvoll, dass Jesus bereit ist, unschuldig zu leiden und zu sterben. Er bringt das größte Opfer, das möglich ist, den größten Liebesbeweis. So viel sind wir ihm wert. Und nun nochmal die Frage, was ist er dir wert? Jetzt bist du dran. Jetzt musst du antworten. Amen.